Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Das Thema Hass im Netz hat uns letzte Woche hier schon beschäftigt. Wer Hassrede und rassistische Äußerungen wo postet und wie Verhaltensregeln seitens der Plattform aussehen müssten, um das zu unterbinden. Damit hat sich kürzlich eine Konferenz im dänischen Aarhus beschäftigt. Und dort ging es auch um die Verschwiegenheit der sozialen Medien. Viele Menschen finden es sehr unangenehm, auf Twitter oder Facebook mit anderen zu diskutieren. Denn nicht selten driften die Kommentare in feindselige oder beleidigende Sprache ab. Sozialwissenschaftler auf der ganzen Welt versuchen, dieses Phänomen zu erforschen und herauszufinden, wer verbreitet da eigentlich so viel Hass und wie wirkt sich das auf die Demokratie aus? Doch die Forschung gerät schnell an ihre Grenze, weil Plattformen wie Reddit, Facebook oder TikTok ihre Daten nicht rausrücken. Welche Probleme das verursacht, hat Christine Westerhaus für uns recherchiert.
Bringt die Anonymität des Internets Menschen dazu, andere zu beleidigen und zu beschimpfen? Oder sind die Leute, die fiese Kommentare schreiben, auch im echten Leben so? Der dänische Politikwissenschaftler Michael Bang-Pedersen hat sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Doch bei seiner Forschung stieß er immer wieder an seine Grenzen.
Wir haben folgendes Problem. Um die Konsequenzen der sozialen Medien wirklich verstehen zu können, also was fördert die Verbreitung von Hassbotschaften und Falschnachrichten, brauchen wir Zugang zu den beliebtesten Plattformen. Facebook zum Beispiel ist die wichtigste Bühne für politische Diskussionen, aber wir bekommen keinen Zugang zu den Daten. Zumindest nicht zu den Informationen, die wir brauchen. Also auf individueller Ebene, wer postet was und welche anderen Informationen gibt es über diese Person?
Denn nur so können Forschende herausfinden, wo sind Menschen, die Hassbotschaften und Falschnachrichten verbreiten, politisch anzusiedeln? Wie sind sie sozial vernetzt? Und wo stehen sie sozioökonomisch? Twitter ist eine Plattform, die solche Informationen vergleichsweise großzügig zur Verfügung stellt. Doch das führe zu einem einseitigen Blick auf soziale Medien, sagt Bang-Pedersen.
Wir können ziemlich tief in die Psychologie von Falschnachrichten und Hass im Netz auf Twitter eintauchen. Aber es schwingt immer diese nagende Frage mit. Sind diese Ergebnisse auch für andere Plattformen repräsentativ?
2021 waren weltweit an die 363 Millionen Menschen auf Twitter angemeldet. Einen Facebook-Account besitzen hingegen fast 3 Milliarden User, also mehr als 8-mal so viele Menschen. Außerdem werde Twitter von einer besonderen Klientel genutzt, sagt Pedersen.
Wir wissen, dass Twitter-User politisch interessiert sind. Sie arbeiten oft in speziellen Branchen, zum Beispiel in der Forschung, im Journalismus oder in der Politik.
Und noch etwas verzerrt den Blick auf die Mechanismen, unter denen sich Hass und Falschmeldungen auf den sozialen Medien verbreiten. Die Forschung zu Hass im Netz findet vor allem in den USA statt. Denn dort lassen sich Phänomene wie Polarisierung in der Gesellschaft durch soziale Medien deutlich besser untersuchen als hierzulande. Zum einen, weil die Parteianhänger deutlich in zwei politische Lager aufgeteilt sind. Zum anderen, weil die Gesellschaft viel stärker polarisiert ist als beispielsweise in Deutschland. Doch die Ergebnisse US-amerikanischer Studien lassen sich nicht so einfach auf Deutschland übertragen, gibt Christian Hoffmann zu bedenken. Er ist Kommunikationsexperte an der Uni Leipzig.
Die USA sind, gerade was politische Konflikte, die Polarisierung des politischen Systems und des Mediensystems angeht, seltsam und eigentlich nicht vergleichbar mit Europa. Und es ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir deswegen auch eine europäische, vielleicht auch eine spezifisch deutsche Perspektive auf viele dieser Themen entwickeln, weil wir halt doch immer wieder sehen, dass die USA eben doch andere soziale und institutionelle Dynamiken haben als wir.
Und die Einseitigkeit, mit der Twitter beforscht wird, führt womöglich zu falschen Rückschlüssen über das Nutzerverhalten.
Plattformen, die viel mehr genutzt werden in Deutschland, wie YouTube oder Facebook zum Beispiel, haben ganz andere Dynamiken, haben andere Anreize zur Nutzung, haben eine viel breitere und oft auch eine sehr viel unpolitischere Nutzerbasis. Also insofern ist sehr, sehr vieles von dem, was wir auf Twitter sehen, nicht eins zu eins übertragbar auf andere Plattformen.
Doch wie bringt man die Betreiber von Plattformen wie Facebook oder Reddit dazu, Forschenden Nutzerdaten zur Verfügung zu stellen? Es sind private Unternehmen, die mit genau diesen Informationen Geld verdienen. Deshalb hätten sie kein Interesse daran, sich von anderen in die Karten schauen zu lassen, sagt Bertie Whitgen, Leiter der Abteilung für Online-Sicherheit am Alan Turing Institute in London. Im Gegenteil.
Für die meisten Plattformen hat es kaum Vorteile, Daten zur Verfügung zu stellen. Aber es sind große Risiken damit verbunden. Falls wir herausfinden sollten, dass es auf der Plattform Probleme gibt mit unethischen oder schlecht durchdachten Untersuchungen, so wie bei der Facebook-Contagion-Studie, bei der Forschende Nutzerdaten manipulierten.
In dieser Untersuchung von 2013 hatten Mitarbeitende im Auftrag von Facebook die Auswahl der Einträge im Newsfeed von fast 700.000 per Zufallsprinzip ausgewählten Nutzern verändert. Damit wollten sie erforschen, ob sich positive und negative Emotionen in sozialen Netzwerken verstärken. Die methodisch umstrittene Studie ergab, Menschen, die mehr positive Nachrichten lesen, veröffentlichten auch selbst eher Einträge mit positivem Inhalt. Genauso verhält es sich mit negativen Nachrichten.
Die Studie zeigt, dass es möglich ist, den emotionalen Status der User zu beeinflussen. Dafür gab es sehr viele negative Schlagzeilen. Und das will keine Plattform riskieren. Deshalb halten sie ihre Daten eher noch weiter unter Verschluss, als sie freizugeben.
Auf freiwilliger Basis werde sich an dieser Verschlossenheit also kaum etwas ändern, so Witgen. Und auch Rebecca Trumbull, Direktorin des Instituts für Daten, Demokratie und Politik an der Washington University, hat die Hoffnung auf eine konstruktive Zusammenarbeit inzwischen aufgegeben. Ich denke, wir sind an dem Punkt angekommen, an dem Politiker etwas unternehmen sollten. Ich arbeite seit 4 Jahren als Akademiker an dem Problem, Zugang zu den Daten zu bekommen. Die Plattformen haben mir alle möglichen Versprechen gegeben, uns Zugang zu geben und mit uns zusammenzuarbeiten. Aber sie enttäuschen uns jedes Mal. Zwar gibt es seitens der Plattformbetreiber erste Versuche, gegen Hassbotschaften und Fake News vorzugehen. Doch Untersuchungen zeigen, die ergriffenen Maßnahmen sind nicht besonders effektiv. Zwar enthält der soeben überarbeitete Verhaltenskodex der Europäischen Kommission zur Bekämpfung von Desinformationen auch einen Zusatz über die Forderung nach besseren Forschungsmöglichkeiten. Doch die Politik sollte ein stärkeres Engagement zeigen, die Forschung an sozialen Medien zu unterstützen, findet Michael Bank-Patterson. Denn letztendlich sei das ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Demokratie.
Ich denke, die Politik muss begreifen, dass der freie Zugang zu den Daten der entscheidende erste Schritt ist. Denn wir wissen sonst nicht genau, wo die Probleme liegen. Dass es sie gibt, ist offensichtlich. Aber wie viele Menschen dafür verantwortlich sind und wie es die Leute beeinflusst, können wir erst herausfinden, wenn wir die Daten haben. Wir müssen also erst das Problem des Datenzugangs lösen, bevor wir die anderen angehen können.
Cannot solve the problems until this problem is first solved.